Bevor ich jetzt anfange mit der Predigt, würde ich gerne noch ganz kurz beten. Lieber Vater, so wie wir gerade in dem Lied gesungen haben, ja, du bist der Töpfer und wir der Ton. So möchte ich dir einfach auch jetzt die Gedanken hinlegen, die du uns mitteilen möchtest durch dein Wort. Öffne du einfach unsere Herzen für dich und dein Wort. Amen. So, ich habe euch ein paar Flyer mitgebracht, die haben wir verteilt, beziehungsweise Andrea hat es verteilt. Die liegen überall auf eurem Stuhl und dieses Bild, das ihr in der Hand habt, seht ihr auch hier vorne. Also die Predigt soll heute so aufgebaut sein, dass ihr was mitnehmen könnt. Eigentlich jede Predigt, aber der Zettel als kleine Erinnerung in der Kombination mit dem Bild dem biblischen Text soll eigentlich in dem Blick dann auch immer sein, was möchte Gott mir persönlich mit dem Bibeltext sagen. Ich würde euch gerne mal dieses Bild erklären. Der Predigttext steht heute, es sind jetzt verschiedene Kapitel im 1. Könige, die Kapitel 17 bis 19. Ich lese sie jetzt bewusst nicht vor, weil ansonsten knurrt uns wirklich nachher der Magen so arg. Deswegen erzähle ich einfach mal die Geschichte, um die es heute dann auch gehen wird. Es geht um Elia am Berg Karmel. Der Elia hat die Aufgabe, zu König Ahab zu gehen und König Ahab zu sagen, wie es um sein Volk und um sein Königtum zu stehen hat. Und die Situation ist ja die, dass der König Ahab komplett gottlos war. Er hat Gott, Jahwe, überhaupt gar nicht mehr gesehen. Er wollte ihn gar nicht mehr anerkennen. Er hat die Isabel geheiratet und die Isabel hat die Baal-Kulte mit nach Israel hineingetragen. Und somit war eben auch der König und das ganze Volk erfüllt, nicht mehr von Gottes Wort, nicht mehr von Jahwe, sondern von Baal und von den ganzen Göttern drumherum. Und Gott schickt Elia zu Ahab, um ihn ins Gewissen zu reden, um zu sagen, ihr seid abtrünnig. Und es kommt zu dem Gottesurteil auf dem Karmel. Ich denke, ihr kennt diese ganze Geschichte auch wahrscheinlich, wo Elia mit Gott, mit Gottes Hilfe, dem Volk etwas zeigen möchte. Aber Elia erlebt dann letztendlich auch wieder eine Niederlage. Er wird durch seine Frau, durch diese Isabel, scharf angegriffen und er flüchtet. Und das möchte ich euch ganz kurz in dem Bild mal zeigen. Also hier vorne, diese Darstellung sieht so aus, wie wenn die Menschen fischen, die Netze zerreißen, weil die Fische oder die Netze so voll sind, voller Fische. Also wir haben ein Gotteserlebnis, wir sind komplett erfüllt mit Gott. In der Mitte seht ihr dann Wüste. Aus diesem Erlebnis, ich bin total mit Gott unterwegs, kommen oftmals Wüstenzeiten. So wie bei Elia auch, plötzlich hat er ein Riesenerlebnis mit Gott und dann rennt er 40 Tages oder Reisen in die Wüste und setzt sich unter den Ginsterstrauch. Also er kommt eigentlich von einem wahnsinnigen Gotteszuversicht in absolute Depression. Und hier unten, ganz am rechten unteren Rand, sieht man eine Schale und eine Hand. Da kommt der Engel des Herrn und stärkt den Elia. Und dieses Bild, was ihr auch in der Hand habt, ist eigentlich auch ein Stück weit ein Spiegelbild so von unserem Leben. Wir erleben oftmals Gott, haben tolle Erlebnisse, Und dann kommen wieder Wüstenzeiten oder auch Depressionen. Aber ganz am Ende kommt doch ein Licht im Tunnel und wir werden wieder versorgt. Der linke Teil mit diesen Männern und den Fischernetzen, der steht jetzt unter dem Text Glaubensgehorsam, Glaubensmut und Glaubensgebet. Elia ist, denke ich mal, für euch alle ja ein Begriff. Elia ist ja ein etwas herausragender Prophet, würde ich mal sagen. Auch so, man kann da ein paar Parallelen auch zu Mose dann auch sehen. Beide haben am Ende ihres Lebens etwas erlebt, was kein anderer Prophet, auch kein anderer Mensch so erlebt hat. Mose wurde von Gott begraben und Elia ist nicht gestorben, sondern Elia wurde mit dem Feuerwagen in den Himmel aufgenommen. Und der Elia hat auch im Lauf seines Lebens oder am Ende seines Lebens, es gab dann eine Stabübergabe an den Elisa. Also es hat jetzt auch kein Prophet nach ihm nochmal gemacht. Und wir kennen Elia auch aus dem Neuen Testament, und zwar bei der Verklärung Jesu. Da erschienen Mose und Elia. Er erscheint jetzt nicht sehr häufig, aber sehr außergewöhnlich. Elia tritt in 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1, zum ersten Mal auf. Und da sagt er, das steht auch auf eurem Zettel hier drauf, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es ist wie eine Schwurformel. Der Elia wird von Gott zu dem König Ahab hingeschickt, zu dem ungläubigen König, und da steht er nun vor ihm und sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Vielleicht eine ähnliche Situation, wie die Monika erzählt hat. Ja, wir stehen da mit Solidarität für Israel. So steht auch der Elia vor dem Ahab für seinen Gott. Und sein Wort hat Gewicht. Elia beruft sich auf seinen Gott, so wie Moni gesagt hat, ja, wir stehen hier und wir stehen hier für Jesus. Elia wusste, dass er nicht vor Menschen steht, sondern vor Gott steht. Und das gab ihm letztendlich diese Gewissheit, ja, ich kann hier stehen. Ohne Gott kann ich da nicht stehen. Das Gleiche hat ja der Luther auch in Worms gesagt, als er vor dem Glaubenstribunal stand und sie ihn eigentlich zum Widerruf seiner Lehre bewegen wollten, wo er gesagt hat, ich stehe hier und kann nicht anders. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Ohne Glauben an Gott gibt es keinen wirklichen Gehorsam. Und Gehorsam ist die Frucht, die an dem Baum des Glaubens wächst. Elia hat in seinem Leben verschiedene Aufträge und Gehorsamsschritte von Gott bekommen und erlebt. Nachdem er vor Ahab stand und ihm gesagt hat, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wurde Elia an den Bach Krit geschickt von Gott und er sollte sich dort verbergen. Er wurde versorgt. Er ist einen Glaubensschritt, einen Gehorsamsschritt gegangen und wurde versorgt von Gott. Und als dieser Bach versiegt war, wurde er zu einer Witwe geschickt, die ihn auch wiederum versorgte. Und der dritte Gehorsamsschritt war in dem 1. Könige, Kapitel 18. Elia wird zu Ahab hingeschickt. Und das war dann wohl auch der schwierigste Schritt für ihn. Und dann ist die Frage, wo bin ich heute gehorsam? Wo gehe ich Gehorsamschritte? Gehe ich den Umständen in meinem Leben nach? Oder gehe ich doch den Weg, den Gott mir vorgibt durch sein Wort? Gott hat seinen Knecht Elia nicht enttäuscht und somit wird er uns auch nicht enttäuschen. Der zweite Punkt, den Elia erlebt hat, war einfach der Glaubensmut, den er bekommen hat durch Gott. Und das steht in 1. Könige Kapitel 18, Abvers 17 drin. Elia sollte nun das Gericht über Israel ankündigen. Die Situation war, dass Elia gebetet hat vorher, dass in Israel 3,5 Jahre kein Regen fällt. Und es war eine riesengroße Hungersnot. Und die Isabel, die Frau von Ahab, die hat das, also den König Ahab und das ganze Volk Israel so dermaßen beeinflusst, dass sie eigentlich komplett weggezogen wurden von Jahwe. Und als Elia dann vor Ahab stand, fragte Ahab den Elia: Bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Weil er ja gebetet hat, dass es 3,5 Jahre nicht regnen sollte. Und da antwortete Elia: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr das Herrn Gebote verlassen habt und du den Baalen nachgelaufen bist. Also ihr seht, es ist eine Ankündigung dann auch, wo Elia dem Ahab sagt, nicht er hat das getan, sondern ihr seid durch den Baal verführt worden. Und wie oft erleben wir heute Verführung von irgendwelchen Dingen? Wir werden weggezogen von Gottes Wort. Und Elia hatte diesen Glaubensmut und sagte dann zu Ahab: Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel und die 400 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. Elia möchte jetzt dem Volk und dem Ahab zeigen, wer der wahre Gott ist. Da geht es jetzt darum, zu zeigen, ihr geht in die falsche Richtung. Und auf dem Berge Karmel hat Elia dann gesagt, wir opfern jetzt Stiere, die Baalspriester auf der einen und der Elia auf der anderen Seite. Und es wurde Holz aufgestapelt und es wurde der Stier zerteilt und draufgelegt. Und die Baalspriester sind um ihren Opferaltar drumherum getanzt, haben gejault, keine Ahnung, alles Mögliche gemacht. Es ist nichts passiert. Sie haben es immer heftiger getrieben, immer mehr gemacht. Letztendlich haben sie sich dann auch angefangen zu ritzen, aber es ist nichts passiert. Das sagt dann auch Elia nochmal zu dem Volk. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Also das Volk war eigentlich komplett weggerissen von Gott. Es hat sich eigentlich komplett den Baal-Kult angeschlossen und wurde verführt. Und Elia möchte einfach seinem Volk zeigen, euer Gott funktioniert nicht, nur Jahwe, kommt einfach zurück. Worin besteht denn nun die Kühnheit von Elia, das zu tun? Ja, Elia hat einfach eine lebendige Beziehung zu Gott. Genauso wie die drei Männer im Feuerofen, die einfach ein Gottvertrauen haben, die einfach wissen, okay, wir sind jetzt hier in dem Feuerofen, aber Gott holt uns mal wieder raus. Elia hatte diese feste Zuversicht, weil er vor Gott steht und nicht vor Ahab. Das zweite Wichtige neben seinem Mut ist das Glaubensgebet. Was ist denn jetzt das Gebet? Ja, das Gebet öffnet unser Herz vor Gott. Wir erhalten Weisung und Orientierung von Gott. Gebet ist die verborgene Quelle der Kraft Gottes. Ein Leben ohne Gebet ist in unserem Gebetsleben ja eigentlich gar nicht denkbar. Welcher starker Beter ist denn eigentlich Elia? Und welche starke Beziehung hat er zu Gott? Zum einen hat Elia im Vorfeld gebetet, dass es 3,5 Jahre in Israel nicht mehr regnen sollte. Und es geschah so. Aber erstaunlich ist auch, dass Elia sehr menschlich erscheint. Das erscheint er jetzt im Neuen Testament, im Jakobus Kapitel 5, Vers 17. Da steht drinnen, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Und in dem Vers 16 davor steht drinnen, das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Jetzt steht nun der Elia vor dem Opfer, vor dem Stier, der zerteilt ist, und alle warten, dass was passiert. Elia sagt, gießt noch Wasser darüber und lasst das Wasser dann auch in diese Gräben drumherum hineinlaufen. Und Elia fängt an zu beten. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Und in dem Vers 38 steht drinnen, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie daselbst. Wenn wir uns jetzt mal dieses Bild angucken, was Elia ja hier erlebt, mit vollem Mut tritt er vor Gott und dieses Opfer verbrennt durch das Feuer von Gott. Und er lässt die Baalspriester alle töten. Im Grunde genommen ist das ein Riesenhochgefühl, was jemand ja eigentlich erlebt. Ich bin voll im Glauben, ich bin stark. Es kann mich eigentlich nichts umreißen. Mir fällt es so ein bisschen als Beispiel ein, wenn wir jetzt auf so einer Freizeit sind, an einem Wochenende, und der Christen, so wie der Peter das erzählt hat, das sind Zeiten, die wir dann mit anderen Christen, mit Gott auch zusammen verbringen. Das sind gesegnete Zeiten. Wir haben da eigentlich eine richtig enge Beziehung untereinander, eine richtig enge Beziehung zu Gott. Und dann kommt der Montag. Und dann ist alles vorbei von dem schönen Wochenende. Also mir geht es zumindest so, da habe ich das Gefühl, montags falle ich wie in so ein kleines Loch. Ich glaube, das geht vielen so, wenn wir was Tolles erleben. Und dann kommt der Alltag und dann fallen wir an ein Loch. Und das ist auf diesen großen Bildern auch so schön zu sehen. Ich habe dieses Hochgefühl auf dieser Seite. Ich habe ein wahnsinniges Erlebnis mit Gott, so wie Elia das auch hatte. Er erlebt ja, oder auch das Volk erlebt ja da ein Zeichen, das ist für uns ja unglaublich. Ich kann es jetzt nur so ein bisschen vergleichen mit so einer Freizeit, wo wir auch eine ähnliche Nähe von Gott auch erleben dürfen. Und dann kommt der Montag, die Wüste. Also gefühlt irgendwo ist dann so ein Loch da. In dem Fall diese Wüste, plötzlich tritt in dem Kapitel 19 die Frau von dem König Ahab wieder auf, weil der Ahab hat erzählt, was sie erlebt haben. Und diese Isabel, die ist total erbost und sie geht zu Elia hin und keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was sie dann auch beschreibt oder wie sie auftritt, das wird jetzt nicht ganz so beschrieben, aber sie bedroht ihn letztendlich mit dem Tode. Eigentlich, wenn ich mir überlege, ich habe ein wahnsinniges Gotteserlebnis, kann mich eigentlich doch nichts mehr umhauen. Von daher ist dieses Bild doch ein Spiegelbild von unserem Leben heute. Ich erlebe oftmals auch tolle Sachen mit Gott, oder wenn ich hier von euch die Zeugnisse höre, das sind so auferbauende Dinge. Und dann erleben wir die Wüste. Und Elia war so tief getroffen von der Aussage von der Isabel, dass er in die Wüste hineinrennt. Und er rennt so weit, bis er nicht mehr weiter kann und lässt sich unter diesen Ginsterstrauch nieder. Gut, ich weiß nicht, ob Ginster so aussieht, wahrscheinlich nicht. Sieht eher ein bisschen vertrocknet aus. Aber es soll, also dieser vertrocknete Baum soll eher dann diese Trostlosigkeit darstellen. Also Elia erlebt ja diese Trostlosigkeit, kommt durch diese Wüste und sitzt nun hier unter diesem Ginsterstrauch. In unserem Alltag erleben wir das oftmals auch. Wenn wir draußen unterwegs sind, im Berufsleben oder egal wo, ob das jetzt in der Praxis ist oder du jetzt beim Taxifahren. Also jeder hat ja oftmals mit Menschen zu tun, Peter hat es ja auch schon oftmals erzählt, mit Kunden, die haben manchmal Ansprüche und die meinen, sie sind jetzt diejenigen, die alles durchsetzen müssten. Und wenn ich dann sensibel bin, wenn ich dann nicht stark genug bin, dann falle ich oftmals auf den Boden. Und dieses Gefühl oder dieses Erlebnis hatte der Elia wohl auch gehabt. Also diese Niedergeschlagenheit, also Niedergeschlagenheit ist vielleicht noch ein bisschen harmlos ausgedrückt. Ich würde eher sagen, das ist ja fast schon angrenzend an eine Depression, weil er ja gesagt hat, Herr, lass mich sterben. Wie oft kommen wir in unserem Leben auch an diese Punkte? Nicht, dass wir so extrem gleich sagen, oh, wir wollen sterben, aber wir wollen lieber beim Herrn sein. Es geht nicht mehr weiter gefühlt. Elias Kraft war erschöpft. Im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12 steht drinnen, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und wie oft denke ich, wow, ich bin ja jetzt glaubensstark, ich kann jetzt hier durch die Gegend gehen, ich kann jetzt da rausgehen und einfach von Gott erzählen. Hier bin ich mutig, da draußen falle ich wieder auf den Boden. Und ich glaube, das geht jedem irgendwo in irgendeiner Weise so. Wir haben dieses Hochgefühl und fallen dann wieder auf den Boden. Was hat es jetzt ausgemacht, warum Elia plötzlich so depressiv war? Hat er nicht mehr gebetet? Hat er plötzlich nicht mehr die enge Beziehung zu Gott gehabt? Er war mit sich, er war mit den Umständen beschäftigt, nicht mehr mit Gott. Vielleicht war die Einflussnahme von der Isabel so stark und ist ihm so dermaßen nahe gegangen, dass er geflohen ist. Aber dieses Bild zeigt ja kein Ende, keinen Tiefpunkt, sondern das Bild zeigt hier unten einen Lichtschein am Ende des Tunnels. So, dann kommt, und ich zitiere mal kurz aus dem 1. Könige, Kapitel 19, und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, wo er eine Begegnung dann mit Gott hatte. Aber so weit gehen wir heute nicht. Elia wird auferbaut durch die Speise Gottes. Jetzt steht hier drin, er wurde zweimal durch einen Engel geweckt, weil er eigentlich so depressiv war, so niedergeschlagen war. Er sagt: Komm, Elia, steh auf, hier, hast du zu essen, ich will dich stärken. Jetzt steht hier auch drinnen, der Engel des Herrn. Wer ist denn der Engel des Herrn im Alten Testament? Der Engel des Herrn im Alten Testament ist Jesus Christus. Und dann ist es jetzt schön, dass wir heute auch nicht nur die Speise, also unsere körperliche Stärke nach dem Gottesdienst haben, sondern einfach auch die geistige Speise. So. Jetzt können wir anhand von diesem Bild, anhand von dem Text aus dem Alten Testament, ganz kurz auch in das Neue Testament rüberspringen, wo Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Was Elia hier erlebt hat, war letztendlich die Stärkung durch Jesus. Wird jetzt im Alten Testament nicht beschrieben so, aber wir, da wir das Neue Testament kennen, wissen, Jesus Christus ist unser Herr. Und Jesus Christus stärkt uns. In Johannes Kapitel 6, Vers 51 steht drinnen: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wenn Jesus jetzt sein Leben gibt für uns alle, wir merken, wir haben tägliches Grundbedürfnis nach Essen und Trinken. Das ist ganz normal. Wenn wir jetzt mal ein paar Tage nichts essen, sieht man das vielleicht schon ein bisschen, ich bin etwas eingefallener, aber mein Magen knurrt dann extrem. Wie ist es aber mit unserem geistlichen Speise? Neben unserem Körper brauchen wir natürlich auch diese geistige Speise. Und dann stellt sich die Frage: Sind wir noch hungrig nach Gott? Sind wir noch hungrig nach Jesus? Die Monika hat es ja vorhin so schön oder nicht schön beschrieben. Die Menschen sind eigentlich, die Menschen sind hungrig nach etwas, aber nicht mehr nach Jesus. Gott hat ja jeden Menschen diese Sehnsucht nach Gott, nach Geborgenheit, nach Liebe in sein Herz, in unser Herz hineingegeben. Nur die Menschen rennen allen möglichen Dingen hinterher. Im Alten Testament, bei dem ersten Könige, von dem Elia, wird ja beschrieben, wie Israel, wie das ganze Volk, diesen Göttern, Baal, Aschera und so weiter, nachgelaufen ist. Und das ist ja nicht nur ein Beispiel aus dem Alten Testament, das war ja immer und immer wieder. Und immer haben wir diese Sehnsucht, wir wollen etwas sehen, wir wollen etwas erleben. Wenn die Menschen da draußen jetzt Hunger haben nach Jesus, wer stillt denn diesen Hunger? Eigentlich müssten wir rausgehen. Es gibt da draußen so unterschiedliche Menschentypen. Es gibt da den Materialisten, der stillt seine Sehnsucht mit Geld, mit Essen, mit allen möglichen Sachen. Dann gibt es auch einen, der möchte alle Regeln korrekt einhalten. Also der hat dann die Sehnsucht und danach alles korrekt machen zu müssen. Dann gibt es aber auch noch einen, der nach Sensationen lüstet, der irgendwelche tollen Bilder sehen möchte. Aber jeder hat diese Sehnsucht, irgendwas Besonderes zu erleben. Und oftmals erleben die Menschen aber auch diese Niederlagen. Und für Gott, das habe ich mal in einer Predigt gehört, finde ich es ganz interessant, ist ein Schmerz oder Leid, wo die Menschen erleben, hat er so schön beschrieben, es ist wie ein Megafon Gottes. Gott möchte den Menschen nah sein, auch im Leid oder gerade im Leid. Wir müssen unseren geistlichen Hunger stillen, indem wir uns hier in der Gemeinde treffen, indem wir mit Gottes Wort uns erfüllen lassen. Es gibt ein ganz interessante Erzählung. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viele Waisenkinder. Und das haben dann Alliierte mal berichtet, die haben die in Waisenhäuser untergebracht. Und diese Kinder waren zwar erstmal untergebracht, aber viele, haben sie dann auch festgestellt, hatten Angst zu verhungern. Die hatten Angst, kein Brot mehr zu haben. Und die haben dann auch festgestellt, die haben zwar dort übernachtet, aber sie konnten nicht gut schlafen, weil sie am nächsten Tag Angst hatten, kein Brot zu haben. Und sie haben den Kindern als Experiment Brot an die Seite gestellt, dass sie am nächsten Tag, wenn sie aufwachen, sehen, sie brauchen keine Angst zu haben. Und wir brauchen auch diese Angst nicht zu haben. Gott versorgt uns. Im Psalm 37, Vers 5 steht drin, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und vertraue auf ihn, er wird's wohl machen. Und Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans alle Tage dieser Erde. Und zu dieser Quelle dürfen wir immer wieder kommen. Jesus stößt niemanden hinaus. Amen.